Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 26. Januar 2024. Andreas sitzt hier, der hat vieles schon recherchiert, vor allem den Wetterbericht. Guten Morgen.
Genau, das mache ich. Guten Morgen, liebe Eva und liebe Zuhörer. Ja, es sind 7 Grad minus und man kann es noch nicht erahnen, denn es ist noch ein diesiger Himmel im Moment am frühen Morgen, aber es wird heute sonnig werden bei minus 7 Grad und das wird es auch am Wochenende bleiben und da freuen wir uns drauf. Und ja, eigentlich ein schöner Wintertag, ich glaube, damit ist es gesagt.
Asig kalt, obwohl im Moment sich kein Lüftchen regt und trotzdem ist es richtig kalt. Es ist halt tatsächlich das, was man einen Winter nennt. Ihr Lieben, wir fangen mal gleich an, weil es wieder sehr, sehr viele Dinge gibt, die wir besprechen sollten und müssen. Andreas, wir haben gestern einen englischsprachigen Artikel übersetzt veröffentlicht von der Plattform Yahoo Finance. Und das ist eine ziemlich ernste Nachricht über die Liquiditätsprobleme der internationalen Banken. Und was hier so sachlich eher nicht extrem wichtig erscheint, ist aber auf den zweiten Blick, gerade wenn man so auch weiß, womit du dich beschäftigst, offenbar doch eine wichtige, eine elementare Nachricht. Worum geht's da?
Also wichtig ist, dass wir bei diesem Thema auf keinen Fall abstumpfen, denn die große Problematik besteht nach dem Motto, okay, wir haben das schon so oft gehört und bisher ist nichts passiert. Das Problem ist, die Gefahr ist schon seit langem vorhanden. Wenn es aber passiert, dann ist das eben halt ein finaler Fakt, der nicht mehr zu regeln ist. Das ist ganz wichtig und das kann von einer Sekunde auf die andere gehen. Also, worum geht es? Die Europäische Zentralbank hat einige Geschäftsbanken quasi aufgefordert, und das ist schon ein ungewöhnlicher Vorgang, nämlich die Aktivitäten in den sozialen Medien genau zu überwachen, um damit eine Verschlechterung der Stimmung zur Lage der angeschlagenen Banken zu beobachten. Da brennt also irgendwo der Kittel. Wirklich spannend ist hier die offen artikulierte Sorge vor den sozialen Medien. Da sind also zwei Faktoren jetzt im Spiel, die ernst zu nehmen sind. Erstens, die Banken stehen am Abgrund, das lässt sich deutlich ableiten, allein anhand dieses internationalen Artikels. Die Banken stehen also am Abgrund und es fehlt nur noch ein kleiner Funke und das Finanzsystem könnte kollabieren. Und zweitens, die Medienlandschaft, die Mainstream-Medienlandschaft, hat offenbar die Kontrolle über die Gedankenwelt der Nachrichtenkonsumenten weitgehend verloren und sieht eine elementare Gefahr jetzt des Kollapses aus der alternativen Medienwelt. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht.
Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Wer sieht jetzt eine elementare Gefahr des Kollapses?
Die EZB, die Europäische Zentralbank, die ja bestimmte Banken auffordert, die sozialen Netzwerke, also die sozialen Medien zu überwachen und zu gucken, gibt es da Misstrauensdiskussionen in dieser Szene?
Naja, also das erscheint mir ja auch eher wie ein Kontrollinstrument nach dem Motto, wenn da jemand loslegt, dafür gibt es ja dann auch durchaus solche sogenannten Faktenfinder-Füchse wie Korrektiv, über die wir heute auch nochmal sprechen werden. Und man versucht ja tatsächlich die öffentliche Meinung, die mehr und mehr auseinanderdriftet zu dem, was das System vorgeht, nochmal einzufangen und zu kontrollieren. Aber warum ich das Thema hier jetzt anspreche, es liegt vor allem auch daran, dass unsere Zuhörer immer mehr erkennen, dass im Falle einer Kernschmelze des Bankensystems die Sparguthaben bzw. die angelegten Vermögen bei der Bank zu einer Entwertung führen könnte, und zwar sämtlicher Guthaben. Und die Gefahr scheint sich offenbar auch zu konkretisieren. Worum geht es denn jetzt ganz genau, wenn wir über diesen Zusammenhang nachdenken und das vielleicht nochmal allgemein verständlich erfassen wollen?
Okay, um die Lage zu verstehen, wir haben ja schon des Öfteren darüber gesprochen. Das Bankgeschäft, ich versuche es mal ganz langsam aufzubauen, das Bankgeschäft funktioniert ja folgendermaßen. Menschen legen ihr Geld, das sie nicht benötigen oder für später an die Seite legen wollen, das nennt man ja Sparvorgang, bei einer Bank an. Nehmen wir an, da gibt es einen Kunden, der hat 10.000 Euro im Moment, die er nicht braucht, und die legt er auf einem Konto bei der Bank an. Dafür bekommt er zum Beispiel einen Guthabenszins von beispielsweise 3%. Was aber macht die Bank genau mit diesem Geld? Dieses Geld dient zu einem großen Teil einer Kreditvergabe an andere Kunden derselben Bank, die gerade Geld brauchen, weil sie irgendetwas zum Beispiel konsumieren wollen. Also die legen nichts an, sondern die müssen Geld ausgeben, was sie nicht haben oder meinen es zumindest. Und nun denkt der normale Mensch, okay, jetzt stelle ich mir das Bankengeschäft so vor, die geben also die Bank gibt also 10.000 Euro des einen Anlagekunden, der ja 3% Guthabenszins bekommt, an einen anderen Kreditkunden, nämlich an einen Kreditkunden weiter, der dann zum Beispiel 8% Kreditzinsen zahlt. Also was der eine als Guthaben hat, hat der andere dann als Schulden und von der Zinsdifferenz lebt dann die Bank. Aber so ist es eben ganz und gar nicht.
Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Es sieht ja demnach so aus, dass das Guthaben der Kunden um ein Vielfaches, ja man könnte sagen gehebelt, an Kreditkunden weitergegeben wird.
Ich freue mich, mit welcher Expertin ich hier zu tun habe. Genau das ist dieser Hebeleffekt. So ist es. Nehmen wir an, dass die Bank nur 10% der Guthabengelder von Kunden, also die ganzen Kunden, die ihr Geld dort angelegt haben bei der Bank, das sind ja aus Sicht der Bank, sind das ja Schulden gewissermaßen, ja, die können ja jederzeit abgehoben werden, dass nur 10% der Guthabengelder von Kunden als Sicherheit behalten werden müssen, dann dürfen sie auch quasi auf 10.000 Euro Anlagevermögen satte 100.000 Euro an Kredit herausgeben. Also nochmal, jemand legt 10.000 Euro an und die Bank kann auf diese 10.000 Euro Anlagevermögen einem anderen Kunden 100.000 an Kredit geben.
Also und nimmt dabei aber selber einen Kredit auf, oder?
Die Banken schaffen dieses Geld aus dem Nichts durch den Darlehensvertrag. Wenn ich also quasi als Kunde, der einen Kredit aufnimmt, unterschreibe den Kredit, ich bekomme 100.000 Euro und verpflichte sie zurückzuzahlen, verpflichte ich mich, dann ist das ja aus Sicht der Bank ein Guthaben gewissermaßen, eine Forderung gegen den Kreditkunden, also ein Vermögenswert aus Sicht der Bank und verbucht es als Vermögenswert und jetzt will der Kunde natürlich das Geld auch haben, der Kreditkunde und aufgrund des Vermögenswertes, der durch diesen Kreditvertrag entstanden ist, kann man jetzt auf der anderen Seite einfach per Buchungssatz dieses neue Geld schaffen. Das wird also komplett neu geschaffen. Also nochmal, wenn also einer 10.000 Euro Guthabengeld bei der Bank eben angelegt hat, dann dürfen die Banken darauf 100.000 Euro zum Beispiel an Kredit herausgeben. Dass dann mit den zum Beispiel 8% Darlehenszins, um bei dem Beispiel zu bleiben, damit wird das Ganze dann finanziert. Nun ist es aber so, dass es nicht mal eine 10%ige Reservequote für die Banken gibt, wie ich jetzt gerade als Beispiel genannt hatte, sondern nur eine 1%ige. Wir reden also nicht vom Zehnfachen, sondern vom Hundertfachen. Ich versuche es hier ganz einfach vom Prinzip her zu erklären. Das ist also ein mexikanisches Hütchenspiel gewissermaßen. Wenn ich es ganz korrekt ausführen würde, dann könnten es die meisten Menschen gar nicht glauben. Es ist nämlich sehr viel schlimmer noch, als ich gerade sage, dass die Bankenrichtlinien wirklich so komplett absurd sind.
Ja, lass uns noch mal zusammenfassen, wozu das Ganze führt, wenn es denn dann einen Bankrun gäbe. Also, dass die Kunden massenweise zur Bank gehen und ihre Gelder abheben würden. Ich habe es jetzt so verstanden, dass dann die Bank natürlich in existenzielle Schwierigkeiten kommen müsste, weil jeder abgehobene Euro praktisch ja, ein hundertfaches Finanzierungsdefizit auslösen würde.
So ist es im Prinzip. Und genau das ist der Grund, warum die Banken so große Probleme haben, Bargeld rauszugeben, weil dieses Bargeld nicht das einzige ist, was sie verlieren, sondern eben halt gewissermaßen ein vielfacher Wert dieses Bargeldes, mit dem die Bank jetzt im Prinzip die Kredite nicht mehr besichert hat und jetzt in einer Finanzierungsproblematik kommt. Genauso funktioniert das. Dieses fragile Bankensystem, das basiert ausschließlich auf Vertrauen der Anleger und das kann nur vorhanden sein, wenn die Kunden auf keinen Fall verstehen, wie diese Bankenwelt funktioniert, nämlich das, was ich gerade gesagt habe. Meine Erfahrung zeigt übrigens, dass die weitaus meisten, auch studierten Banker, oft nicht den Hauch einer Ahnung vom Finanzsystem haben. Ausnahmen bestätigen definitiv die Regel. Man hat ihnen eben nur beigebracht, wie man das System anwendet. Das ist ähnlich wie in der Schulmedizin, wo die angehenden Ärzte auch oft lediglich die Pharmalobby geprägten Ausbildungsstoffe nachplappern, ohne die Zusammenhänge wirklich zu verstehen. Aber es gibt in allen Branchen auch Persönlichkeiten natürlich, die die Systeme hinterfragen. Und deshalb verlassen ja auch so viele Menschen ihren Job, sowohl bei der Bank als auch bei der Medizin, um bei diesen Beispielen zu bleiben, weil das Gewissen quasi anklopft, wenn man hinter die Kulissen sieht. Aber das ist bei vielen beruflichen Zweigen so. Also zusammengefasst möchte ich hier sagen, im Rahmen dieses Bankenthemas, dass die Angst vor der Erkenntnisfähigkeit der Kunden aus Sicht der Banken existenziell ist, würden nur 5% aller Bankkunden, sind gar keine großen Massen, nur 5% ihre Gelder von den Banken abziehen, dann wäre die Bankenwelt erledigt, weltweit. Das wäre also eine quasi globale Vernichtung massiver Guthaben der Bankkunden, die dann die Folge wären. Und diese Gefahr wird täglich jetzt größer.
Es gab ja auch schon Beispiele, reden wir vielleicht auch noch mal drüber. Du wirst ja demnächst wieder ein Webinar zum Grundlagenwissen der Finanzsysteme anbieten, damit man diese Architektur des Wahnsinns besser versteht. Ich kann mich erinnern, als ich das vor Jahren zum ersten Mal gehört habe von dir, war ich sichtlich geschockt und erschrocken, und zwar übrigens auch darüber, wie wenig ich wusste über das Thema. Aber jetzt, wenn wir uns das jetzt anschauen, also die EZB hat Angst jetzt vor den sozialen Medien, die haben jetzt eine große Marktdurchdringung und die sind eben nicht nur systemkonform, sondern da gibt es viele Mahner und Warner und sogenannte Crash-Propheten. Ja, und jetzt soll also die Stimmung beobachtet werden in den sozialen Medien, das möchte die EZB, denn man hat Sorge davor, dass immer mehr Menschen auch die Systeme hinterfragen. Und natürlich, wenn die sagen, oh, das ist jetzt hier aber eine ganz happige Situation, hoffentlich ist mein Geld noch gesichert, ach nee, das hebe ich mal lieber ab. Und wenn das passiert, dann wird es wirklich schwierig. Da gab es doch mal, was war denn das, eine englische Bank, die Northern Rock, die aufgrund übler Schlagzeilen in eine Insolvenzgefahr geraten war. Das hatte sich damals herumgesprochen, es muss so um 2007 gewesen sein, dass die Bank an der Pleite steht. Du weißt, wie die Sache da gelaufen ist.
Ja, Northern Rock ist so ein typisches Beispiel und da hat man auch gelernt und hat dann auch angefangen, danach den Druck auf das digitale Geldsystem zu machen. Denn wenn es kein Bargeld mehr gibt, kann keiner mehr Bargeld abheben. Damit würde sich die Bank hintenrum absichern und man selbst ist hoffnungslos dieser wirklich fragilen, auch aus meiner Sicht kriminell anzumutenden Struktur ausgeliefert. Also damals bei der Northern Rock war das interessant. Eine ganz irre Situation, die nur die wenigsten verstanden haben. Da stand in den Medien plötzlich, dass die Bank finanziell extrem angeschlagen war. Eine große Bank in England, in London. Und da standen die Kunden damals in langen Schlangen an der Tür, um ihr Geld abzuheben. Und was hatten die Banken dann gemacht? Die standen dann an der Tür, haben die verschlossen und haben dann gesagt, wir müssen euch auf ein paar Tage vertrösten, weil man das Geld erst beschaffen müsse.
Ja, aber wie konnte die Bank denn das Bargeld beschaffen, wenn die eigentlich pleite waren?
Ich versuche das mal vereinfacht darzustellen, aber die ist wirklich prinzipiell, kann man das schon so erklären. Die Zentralbank von England hat gewissermaßen das Geld an einem, dieses ominöse Wochenende, drucken lassen, damit die Leute ihr Geld abheben konnten. Man hat also Geld, was gar nicht existierte, quasi einfach gedruckt. Und das ist ein ganz gefährliches Manöver gewesen, weil plötzlich eine enorme Geldmenge in den Markt reinkam. Und das hätte zu einer britischen Staatspleite führen können. Aber so hat man die dann beliefert und konnte dann den Leuten das Geld auszahlen.
Aber der Effekt ist ja offenbar aufgegangen. Die Leute waren bestimmt verwundert, dass das Geld doch denn noch da war, oder?
Richtig. Also man kam in eine trügerische Art von Beruhigung bei den Menschen nach dem Motto, war wohl doch nicht alles so schlimm wie in den Medien beschrieben. Ich habe ja mein Geld abheben können. Naja, und dann standen die Leute mit dem Bargeld auf der Straße. Ja, und haben überlegt, was mache ich denn jetzt damit? Und was haben sie gemacht? Sie brauchen ja ihr Bargeld nicht, das ist ihnen auch zu unsicher, Überfälle und so weiter. Und dann sind sie einfach in eine andere Bank gegangen, möglichst noch auf derselben Straße, haben dort ein Konto eröffnet und haben das Geld dort wieder eingezahlt, wo es dann vermeintlich sicher war. Aber der eigentliche Coup war, dass die Bank von England, die über allen Banken steht, das ganze neue Bargeld von der anderen Bank jetzt hinter den Kulissen wieder eingezogen haben und haben es dann geschreddert, damit es wieder wegkam, um eben halt den Staatsbankrott damit zu verhindern. Und wir stehen eben halt in einer Situation, dass immer mehr Leute das verstehen.
Ja, und immer mehr Leute sind jetzt auch informierter als je zuvor. Und wahrscheinlich ist das der Auslöser der Panik bei der EZB. Was mich hier besonders beeindruckt, welche Macht man den freien Medien jetzt schon zuschreibt, also den sozialen Netzwerken, die ja, das hat ja Annalena Baerbock gerade mit dem Auswärtigen Amt verlautbart, dass auf Twitter, also jetzt X, russische Netzwerke Desinformation betreiben, haben wir gerade heute eingestellt, die Meldung. Das heißt, Andreas, und wir hören ja überall, ob es Herr Tedros bei der WHO ist oder ob es andere große Institutionen sind, ein Olaf Scholz, ein Herr Habeck, weltweit die EU, Frau von der Leyen, weltweit möchte man jetzt die Fake News bekämpfen. Ein großes Bekenntnis auch des WEF in Davos aus diesem Jahr. Mit anderen Worten, da prallen jetzt dann offenbar doch zwei Systeme zusammen. Das eine wird immer größer, die Freien, die Alternativen. Und der Mainstream, die Vertreter oder Akteure, können es offenbar noch gar nicht fassen, dass ihnen derartig eingeheizt wird und ihnen die Fälle davon schwimmen.
Naja, und das ist natürlich lächerlich, dann das russische Netzwerk hier aus dem Hut zu zaubern. Das mag es sogar geben, aber das wäre ungefähr so, wie wenn ich 50 Euro von meinem Sparkonto abheben würde und man würde dann sagen, ich wäre maßgeblich daran beteiligt, das Finanzsystem zu crashen weltweit. Das ist ja lächerlich. Also unterm Strich gesehen braucht man immer wieder dieselben Narrative. Aber das Problem ist, ich hatte gestern ein interessantes Vorgespräch mit Herrn Professor Ruppert. Da machen wir ein interessantes Thema zum Thema Klimawandel. Und da geht es auch um diese Dinge. Es geht nicht darum, jetzt über Klimawandel eine wissenschaftliche Abhandlung oder so etwas, sondern es geht darum, wie diese Glaubenssituation läuft, wie diese Narrative aufgebaut wird, wie man im Prinzip aus diesen Denkmustern nicht mehr rauskommt. Und dann geht es darum vor allem, wie man es denn doch schaffen kann. Nicht indem man mit Argumenten kommt und da versucht zu überzeugen. Das wird ein hochinteressantes Gespräch, auf das ich mich sehr freue. Eine völlig andere Art zum Thema Klimawandel, und das passt hier auch zum Finanz- oder zum sonstigen System oder eben halt auch zu diesen Narrativen, die Russen sind schuld, indem man versucht, durch eine ganz gezielte Ansprache die Menschen ins Nachdenken zu bringen, damit sie selbst ihre Meinung ändern und nicht das Gebäude von außen umgestürzt bekommen. Wir wissen, wie das ist, wenn wir auf Leute einreden und sagen, da gibt es Probleme und du liegst falsch, dann machen die nur zu. Die sind gar nicht mehr für Argumente zugänglich. Gerade beim Thema Klima zum Beispiel ist es eine reine Religion geworden. Hochinteressant, und das wird dann auch im März auf unserem Kongress dann stattfinden. Da freue ich mich schon auf das Gespräch.
Da gibt es so viele schöne, interessante Gespräche. Wir führen ja im Moment eine Menge Vorgespräche. Wir nehmen auch kurze Videos auf zu den Themen, damit ihr wisst, um was es geht. Die werden nämlich auch eingestellt, hier ausgestrahlt. Worum wir uns gleich kümmern werden hier in diesem Podcast, das wird dann dort beim Kongress auch ein Thema sein. Das ist die Frage, was ist eigentlich rechts und warum sind jetzt plötzlich so viele Institutionen gegen rechts und warum machen so viele mit? Also da wird wahrscheinlich Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, einiges dazu sagen können. Der war lange genug in diesem hohen Amt tätig. Der kennt die Strukturen, der kennt auch die Hintergründe, der kennt auch die Ziele der Ampelpolitik, um richtig Stimmung zu machen gegen rechts. Und das ist übrigens nicht nur in Deutschland ein Phänomen, sondern wird so allmählich ein weltweites Phänomen. Andreas, und das wird ja auch wieder in Zusammenhang gebracht mit den sozialen Netzwerken, mit sogenannten Fake News, die man jetzt bekämpfen will. Also da ist das Große und Ganze steht plötzlich klar vor uns. Da kämpfen zwei Parteien gegeneinander.
Ja, wir sehen, dass dieses Mainstream-System, was wir aufgebaut hatten und welches jetzt auffliegt, komplett sachlich und argumentativ am Ende ist. Es gibt keine Argumentationskette mehr, es gibt keine Zitate mehr, die man nennt, es gibt keine konkreten Aussagen, sondern es gibt nur irgendwelche vernebelten Schlagworte wie rechts oder Nazi, was für mich übrigens eine Verharmlosung der Nazi-Herrschaft darstellt. Und damit muss man einfach mal fragen, wer ist hier eigentlich der Antisemit? Auch gerade damit wird das ja in Verbindung gebracht, diese Zeit am meisten und auch zu Recht. Jetzt geht es um die Situation, dass wirklich die Menschen nicht mehr mit Argumenten überzeugt werden, sondern ausschließlich mit Emotionen. Es gibt nicht eine einzige Aussage, die ich bisher gehört habe, wo die AfD in ihrem Parteiprogrammatik etwas Rechtes fordert. Nicht einmal der Vorzeigemann Herr Höcke, der immer herhalten muss, wird mit irgendeinem Zitat benannt, wo er sagen kann, okay, er hat das und das gesagt und das entspricht eben halt diesen Statuten. Stattdessen wird schlichtweg von den Mainstream-Medien gelogen. Da werden diese Begriffe wie Deportationen eingeführt, was auch eine Verharmlosung ist der NS-Politik, die wir damals hatten und so weiter. Das heißt, sachlich gibt es keine Argumente mehr.
Du bist jetzt gerade Olaf Scholz auf den Leim gegangen, weil du hast gesagt, da kann man überhaupt nichts finden, dass die in irgendeiner Weise etwas Rechtes gesagt hätten. Also wenn ich jetzt nicht politisch denken würde, sondern ganz normal, würde ich sagen, wo liegt denn der Fehler, dass jemand etwas Rechtes sagt? Also was Richtiges. Recht ist ja Recht, du hast ja Recht, du liegst ja richtig, das ist ja in diesem Wortstamm enthalten. Eine ganz spannende Analyse, ich greife da jetzt mal kurz vor, hat Julian Reichelt in einem Kommentar gemacht, den er heute bei News veröffentlicht hat, schriftlich. Und zwar nennt er Kanzler Scholz, der dieser Tage wörtlich alles dafür tut, Millionen Menschen in unserem Land zu verunglimpfen, zu kriminalisieren und auszugrenzen, die schlicht seine Politik nicht mehr ertragen. Er macht Stimmung gegen alle, die nicht links sein wollen. Er beschimpft alle Menschen, die wörtlich rechts sind. Er sagt ganz bewusst nicht rechtsextrem oder rechtsradikal, sondern rechts, konstatiert Julian Reichelt. Weiter, er ist ein gruselig schlechter Kanzler, aber er ist klug genug, um zu wissen, was er sagt und zu meinen, was er sagt. Noch nie hat ein Bundeskanzler derart skrupellos gegen die Opposition mobilisiert. Und was meint Julian Reichelt damit? Er führt weiter aus. Was Olaf Scholz hier treibt, ist eindeutig. Er erklärt alle, die nicht links sind, zum Feind, zu kriminellen Menschenfeinden. Der Bundeskanzler ruft offen auf zum Hass gegen den politischen Gegner. Der Bundeskanzler wählt seine Worte sehr bewusst, schreibt Julian Reichelt weiter. Die Mehrheit in diesem Land wählt Mitte rechts oder rechts von der Mitte. Diese Menschen sollen Angst bekommen. Olaf Scholz ruft zum Kulturkampf gegen die Opposition. Und dann sagt er, können wir uns vielleicht darauf einigen, dass der Bundeskanzler seine politischen Gegner, die Millionen Anhänger anderer Parteien, nicht zu Unmenschen erklärt? Können wir uns nicht darauf einigen, dass man die Demokratie nicht verteidigt, indem man die größere Hälfte des Landes zu Demokratiefeinden erklärt? Und können wir uns bitte darauf einigen, dass der Bundeskanzler nicht in solch dumpfen Steinewerferparolen spricht, wie die Extremisten von der Antifa? Das ist es nämlich, was die Mehrheit sich wünscht. Zitat Ende.
Naja, also was Scholz macht, er verhöhnt natürlich die Leistungsträger, die ihn finanzieren. Diese Leute, die dort auf die Barrikaden gehen, die momentan die Bauern und die Spediteure und so weiter, das sind keine Rechte, das sind Rechtschaffende. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ein Rechtschaffender, der morgens aufsteht, zur Arbeit geht und damit den größten Teil seines Vermögens weggenommen bekommt, um damit diese marode Struktur des politischen Systems zu finanzieren, unter einer Leitung eines Kanzlers, der selbst unter Verdacht steht, in kriminellen Machenschaften mehrfacher Art verwickelt zu sein. Der Verdacht ist immer noch da. Ob das die Cum-Ex-Affäre ist, wo es um hunderte von Millionen Steuerbetrügereien geht, das heißt in seiner Eigenschaft als Bundesfinanzminister, er mit irgendwelchen Leuten von Großbanken krumme Geschäfte mitgemacht haben. oder eben halt auch die Wirecard-Skandalgeschichte und so weiter. Und er wirft den schaffenden Bürger, den rechtschaffenden Bürger, nichts anderes vor als Rechtsextremismus, weil sie eben halt rechts von ihm stehen und nicht links. Rechts und links sind einfach nur zwei Richtungen. Das andere ist Freiheit oder Faschismus. Das ist der Unterschied. Und diejenigen, die demonstrieren für die Freiheit. Und dann kann man sich ganz klar ausrechnen, wofür das System eigentlich steht.
Ja, das wissen wir ja schon längst inzwischen, nach 2 Jahren Ampelherrschaft. Die Bauern sind nach wie vor unterwegs, beziehungsweise stärker zurück denn je. Da wollen wir mal einen kurzen Überblick geben. Heute Vormittag haben die Landwirte mit ihren Traktoren den Bundesgeschäftsstellen von SPD, Grünen und FDP, also der Ampel, Besucher abgestattet in Berlin. Die sind auch woanders unterwegs und es gab also eine Sternfahrt nach Berlin von Süd, Ost, West und Nord. Und man begibt sich oder hat sich ab 11 Uhr bei den Parteizentralen angefunden, um dort den Unmut kundzutun. Und auch in anderen Bundesländern kehrt der Bauernaufstand zurück, heißt es hier in einer Meldung der Jungen Freiheit. In Rostock gibt es aktuell ebenfalls eine Traktorsternfahrt. Niedersachsen, dort organisieren die Landwirte einen Brückentag, bei dem sie auf Überführungen protestieren. Und am Mittag hat man sich in der Hauptstadt dann unter dem Motto vereinigt, zu viel ist zu viel. Und da ging es dann eben ab ins Regierungsviertel. Es geht immer noch um den Diesel, um die Steuererhöhungen für den Agrardiesel, die nicht zurückgenommen werden. Und in der nächsten Woche wird der Bundestag darüber abstimmen. Allerdings haben bis jetzt die Regierungsparteien betont, dass sie an diesem Plan festhalten wollen. Wie das dann weitergeht, weiß man nicht. Inzwischen sind in vielen Ländern der EU die Landwirte auf den Treckern und bilden sich zu großen Blockaden, zum Beispiel in Frankreich. Da sind heute, also für Freitag, Protestaktionen in ungefähr 85 der insgesamt 101 Departements angekündigt worden. Und auch dort sind die Landwirte seit Monaten unzufrieden. Es geht um sinkende Einnahmen, Umweltvorschriften aus Brüssel, an allgemein zu vielen Vorgaben. Und zuletzt war eben auch in Frankreich der Agrardiesel teurer geworden. Und so blockieren die Bauern seit Tagen jetzt Autobahnen, werfen Reifen oder Abfälle vor den Behörden ab. Und einige Demonstranten haben den Berichten zufolge auch, so heißt es hier auf jeden Fall, Lastwagen aus dem Ausland geplündert und das Obst und Gemüse im Kampf gegen angeblich ungleiche Wettbewerbsbedingungen auf die Fahrbahn geworfen. Also da geht man nicht ganz so vorsichtig vor. Auch gibt es dort nicht, wie in Deutschland, die ordentlichen Bilder. Rechts und links parken die Traktoren und in der Mitte werden Rettungswege freigehalten. Nö, das machen die in Frankreich nicht.
Ja, da kann man ein bisschen was von lernen, aber bringen tut es im Prinzip auch nichts. Es muss noch größer werden. Interessant finde ich, dass die Bundesregierung diese Agrardieselerhöhung oder diese Nichtminderung im Prinzip nicht zurücknehmen, sondern dass sie weiter auf diesem Thema herumlaufen. Und das hat ja einen strategischen Hintergrund. Denn würden sie jetzt dieses angebliche Thema dieser Agrardieselkosten, würden sie das zurücknehmen, dann würden die Bauern weiter auf der Straße stehen, weil darum geht es schon längst nicht mehr. Und damit, dass sie das Thema der Agrardieselkosten immer noch hochhalten und immer noch in den Fokus bringen, soll dem Bürger vermittelt werden, es geht nur noch darum. Es geht nämlich tatsächlich um die Vernichtung sämtlicher bäuerlicher Betriebe zugunsten Großkonzernen international, die letztendlich die Lebensmittelmärkte dann kontrollieren und entscheiden können, welche Region, welches Land oder welche Familie irgendwann hungert und welche nicht. Das ist der eigentliche Grund. Das wird hier deutlich.
Es ist ja nicht nur der einzige Grund. Es gibt inzwischen unendlich viele andere Gewerke, die sich angeschlossen haben, wie zum Beispiel die Spediteure, die Brummifahrer, die Handwerker, die Gastronomie. Inzwischen mahnen und warnen große Vertreter von Arbeitgebern oder eben auch der Industrie und sagen, man kann diese sogenannten Wutbürger immer mehr verstehen, hat Herr Dulger, der Arbeitgeberpräsident, zum Beispiel kürzlich gesagt. Denn es geht um den Verfall, um die Deindustrialisierung Deutschlands bei gleichzeitig explodierenden Kosten für jeden Bürger. Und wie gesagt, das ist jetzt die Situation in Deutschland, in Frankreich, in Polen protestieren Bauern seit Monaten. Der Protest richtet sich vor allem, das melden die Wirtschaft, deutschen Wirtschaftsnachrichten, gegen die vom Zoll befreiten Importe von Getreide und anderen Agrarprodukten aus der Ukraine. Und die Landwirte sind sauer, weil diese Produkte ihnen die Preise verderben. Es steht dann übrigens bei allen, die dort anfangen zu protestieren oder so, dass sie immer von rechtsnationalen Parteien und Politikern unterstützt werden. Also da haben wir es wieder. In Litauen beispielsweise haben sich in dieser Woche mehrere tausend Bauern gegen die Sparpläne der Regierung des baltischen EU-Landes aufgestellt. Da geht es um Vorschriften zu Schutzgebieten, ihre Einkommenssituation, Milchpreise und so weiter. Ja, und Deutschland ganz vorneweg. In Rumänien haben wir auch schon drüber berichtet, haben Bauern tagelang mit Traktoren Straßen blockiert. Auch in den Niederlanden, die hatten ja 2022, auch 2021 schon Riesenproteste. Auch da ist es ein Ventil für die allgemeine Unzufriedenheit. Und gerade Niederlande, Andreas, da ist ja der WEF-Kompagnon Rutte, der Regierungschef, der ja mit Herrn Schwab unter anderem diese grüne Agraragenda verabschiedet hat.
Naja, das kann nur funktionieren durch diese hohe Staatsquote, dass man überhaupt auch mit dieser Argumentation des Rechten und so weiter überhaupt da versuchen kann, gegenzugehen. Wir haben ja, wie gesagt, die Mehrwerterschaffenden und wir haben die Werteverteiler. Und die Werteverteiler sind diejenigen, die auf Staatskosten leben oder die Staatsgelder ausgeben. Politiker, Beamte, öffentlich Bedienstete, aber auch alle die, die irgendwelche staatlichen Leistungen bekommen. Sozialhilfe, Bürgergeld und so weiter. Die können natürlich gegen rechts auf die Straße gehen, weil sie ja keine Leistungserbringer sind. Und das ist kein Angriff, denn viele würden gern Leistung erbringen, wenn man sie denn lassen würde. Aber da greift ja dasselbe System auch wieder gegen. Das heißt, man macht die Leute vom Staatssystem abhängig. Und die wenigen, die jetzt immer noch überbleiben, sind diejenigen, die das Ganze finanzieren müssen. Und die Leistungserbringer stehen auf der Straße und die Leistungsverteiler, das sind diejenigen, die gegen rechts demonstrieren, die also quasi keine Leistung bringen, außer vielleicht zu demonstrieren, um es ganz flach runterzubrechen. Das ist nicht pauschal natürlich gemeint. Und wenn wir jetzt das Ganze mit dem WEF in Verbindung bringen, was du gerade sagtest, die ja sagen, wir wollen ja letztendlich eine grüne Agenda und unterm Strich gesehen wollen wir vor allem eines, nämlich die völlige Enteignung. Bäuerliche Betriebe, Privateigentum, all diese Dinge laufen ja momentan quasi zusammen in dieselbe Richtung. Aber diese Enteignung, die man uns verkauft vom WEF als humane Besserstellung der gesamten Menschheit, ist ja nichts anderes als das, was sowieso kommen würde. Denn das Finanzsystem ist angelegt auf Enteignung. Ob die das beim WEF jetzt human unterlegen würden mit irgendwelchen Überschriften oder nicht, es läuft sowieso auf eine Enteignung heraus, weil das gesamte Geldsystem ein Umverteilungsmechanismus ist. Das ist der entscheidende Punkt.
Dankeschön. Ja, und wir haben diese Blüte, die hier getrieben wurde, sicherlich am Rande alle mitbekommen. In Berlin hat ein Feuerwehrmann den Treckerfahrern zugewunken, die unterwegs zu den Protesten am Brandenburger Tor waren. Und deswegen drohen diesem Feuerwehrmann jetzt disziplinarische Konsequenzen wegen angeblichen Verstoßes gegen die Neutralitätspflicht. Und wie es hier heißt, dem Vernehmen nach soll die Senatsverwaltung für Inneres unter Senatorin Iris Spranger von der SPD sogar ein Strafverfahren gegen ihn prüfen lassen und Druck auf die Feuerwehrleitung machen.
Mich würde mal interessieren, wie man mit ihm umgehen würde, wenn er sich bei einer rechten Demonstration genau identisch verhalten hätte und da wäre eine Organisation, die gegen rechts demonstriert, vorbeigelaufen und er wäre dann auf den Hof gelaufen, jeder kennt mittlerweile dieses Video, und hätte dann eine Verbeugung vor den Demonstranten gegen rechts vollzogen. Gäbe es dann eigentlich auch ein Disziplinarverfahren und eventuell eine Strafe?
Ja, die Berliner Zeitung berichtet auch, dass der Beamte dieser Feuerwache Wittenau, dazu gehört er, aber eine immer breiter werdende Solidarität von seinen Kollegen, und zwar aus dem ganzen Bundesgebiet, erfährt. Eine schwäbische Unterstützergruppe zum Beispiel hat etwa 700 Briefe an die Senatsverwaltung für Inneres und an die Feuerwehrbehördenleitung geschickt. Und da heißt es unter anderem, der Feuerwehrmann habe in den wenigen Sekunden seiner Handlung die Sympathie unzähliger Menschen erhalten. Und er hat in diesen wenigen Sekunden unbewusst 100.000 Mal mehr für ein positives Image für die Berliner Feuerwehr gesorgt, als es die gesamte Feuerwehr Berlin in einem Jahr schaffen würde. Und weiter, wir werden bei Bestrafung des Feuerwehrmannes zu Tausenden in Berlin erscheinen, um unsere Solidarität für den Feuerwehrmann und unseren Unmut gegen die Entscheidung zu zeigen. Und dies sei indes keine Erpressung oder Drohung. Es ist wörtlich ein Versprechen.
Ja, und das sind so klare Symptome für ein Ende der gesamten Systeme, die wir gerade haben. Und das werden wir als nächstes irgendwann haben. Das ist nur ein Funke, der überspringt. Dann wird es auch irgendwann die Polizei machen. Oder die Armee eventuell sogar machen, weil die Armee nämlich keine Lust hat auf viele Toten an irgendeiner künstlich inszenierten Ostflanke, die man momentan gerade im Westen herbeiredet. Und genau das sind die wichtigen Entwicklungen, dass irgendwann die Menschen, nochmal, es gibt Artikel 20 Absatz 4 und da kann man, und ich war erschrocken darüber, dass Herr Todenhöfer damit im Prinzip einen Aufmarsch gegen rechts versuchte hinzubiegen, das war unfassbar, weil das gibt es einfach in der Form überhaupt nicht, es gibt keine Argumentation, aber 20 Absatz 4 ist tatsächlich jeder, der also die demokratischen Freiheitenstrukturen, die demokratischen Prinzipien im Rahmen unserer Republik in Frage stellt oder eben halt gefährdet, hat das Recht zum Widerstand. Und genau das ist der Punkt, der jetzt immer deutlicher wird.
Ja, und der Münchner Merkur, der schreibt zum Beispiel, dass mehrere Verbände der deutschen Lebensmittelbranche einen Kurswechsel fordern in der Agrar- und in der Ernährungspolitik. Und da heißt es wörtlich, in der Lebensmittelkette herrscht große Einigkeit, dass fundamentale Fehlentscheidungen die Branche in ihrer Wettbewerbsfähigkeit schwächen. Das ist eine gemeinsame Erklärung unter anderem des Deutschen Bauernverbands, des Handelsverbands Deutschland, der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie und des Lebensmittelverbandes Deutschland. Gefordert seien Pragmatismus, Entbürokratisierung und die Rücknahme von Entscheidungen, die die Landwirtschaft und die gesamte Ernährungsbranche ausbremsen. Das sollte man auf jeden Fall wissen. Und die neuen Überschriften lauten jetzt auch gerade beim Münchner Merkur, dass die Grüne Partei sehr enttäuschend reagiere auf die Bauernproteste. Wörtlich, keiner der hohen Herren gesprächsbereit. Kannst du das verstehen?
Welcher der hohen Herren soll bereit?
Ja, von Politiker.
Ja, natürlich sind die nicht gesprächsbereit. Sie haben auch Angst, wenn sie jetzt zum Beispiel in irgendeiner Form kippen würden. Das ist das fragile System. Es ist wie ein Kartenhaus. Die ganze Regierung ist vergleichbar mit einem Kartenhaus. Und dieser Agrardiesel ist einfach eine Karte mitten in dieser großen Pyramide. Würde der Staat jetzt anfangen, an der Stelle zurückzurudern und diese Karte rausziehen, bricht das gesamte System in sich zusammen. So fragil ist es. Es geht gar nicht mehr darum, ob es zusammenbricht, sondern so noch, wann es zusammenbricht.
Ja, und in der Meldung von dem Münchner Merkur heißt es wörtlich, dass die Bauern eben sehr enttäuscht seien. Wir haben gekriegt, was wir erwartet haben, so ein Landwirt bei Welt.de. Keiner der hohen Herren von den Grünen sei herausgekommen, um mit den Protestierenden zu sprechen. Allerdings sei die Unterstützung der Bevölkerung in keinem Fall weniger geworden als im Dezember oder Januar. Sie sei voll da. Und das sieht ja so aus, als ob es damit auch weitergeht.
Ich glaube, intuitiv im Inneren weiß jeder, dass die Bauern diejenigen sind, die dafür sorgen, dass jeden Tag Essen auf den Tisch kommt. Und wenn man mal Hunger gehabt, dann weiß man, wie weh das tut. Die meisten kennen das eigentlich nur, wenn sie versuchen, abnehmen zu wollen. Ich kenne das auch. Dann weiß man mal, was Hunger ist. Aber was wirklich ja Hunger ist, ist ja etwas ganz anderes. Und ich glaube, wir haben auch durch unsere vielen Inkarnationen, durch unsere vielen Erdengänge, die wir hinter uns haben, ein Gefühl dafür entwickelt, wie wichtig die Nahrungsmittel sind. Ich würde sagen, das Wichtigste natürlich neben den geistigen Grundlagen natürlich auch, ist es das eben halt, um den Körper am Leben zu halten. Und deshalb haben sie die Sympathien und das auch völlig zu Recht.
So, und während also die Bauern für ihre Rechte demonstrieren und von rechtschaffenden Bürgern unterstützt werden, flammen und explodieren die Gegendemos plötzlich auf. Da gibt es unzählige Proteste, Demonstrationen in Großstädten, in mittleren Städten. Es wird aus vollen Rohren gefeuert. Zahllose Unternehmen, Firmen, Behörden, die Kirchen rufen alle möglichen Einwohner auf, mitzumachen. Also da bekommen Angestellte von ihrer Unternehmensleitung Aufforderungen, dabei zu sein. Wir haben vorhin eingestellt, Audi beispielsweise ruft die Leute auf. Kirchen rufen auf. Eine Leserin schreibt, das hat mir, glaube ich, auch eingestellt. Tief traurig schicke ich euch einen Aufruf zur Demo gegen rechts mit anschließendem Friedensgebet in der Lutherkirche in Plauen, aufgerufen von kirchlichen Vertretern. Es wird alles durcheinander gewürfelt und die guten Bekannten laufen blindlings hinterher. Keine Chance auf ein normales Gespräch mehr möglich. Ähnlich wie in der Mikrobenzeit.
Ja, das ist einfach dieses Sektenhafte, was man, wenn ich mir überlege, dass es Sektenbeauftragte gibt in der Bundesrepublik und ich frage mich, warum ist die Kirche nicht im Fokus der Sektenbeauftragten? Warum ist Audi nicht im Fokus der Sektenbeauftragten? Das sind ja alles Mitspieler dieser gigantischen Sekte, ob sie Klima heißt, böser Russe und Ostflanke oder eben halt jetzt diese Geschichte mit Rechtsextremen. Das sind die einfachen Bilder. Man lenkt damit natürlich auch ab und trifft auch auf eine relativ konforme, bereits schon eingenordete Masse allein durch diese ganzen Corona-Maßnahmen. Und vor allem ist es so, keiner redet mehr darüber und über die vielen Toten, die jeden Tag immer noch genannt werden, ob es da den Zusammenhang eben halt mit der Spritze gibt. Das sind ja alles Faktoren, die dazu führen, dass wir kaum noch einen klaren Gedanken fassen, um eben halt unseren Hippocampus zu überschreiben, was wir gerade neulich besprochen hatten. Und auch ein ganz wichtiger Punkt wird das einnehmen auf unseren Kongress im März, wie wir unser Gehirn entsprechend steuern können, dass wir nicht in diese Lethargie verfallen, so wie es vorgesehen wird. Das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Ich habe gestern ein Vorgespräch führen können mit der Gloria Fürstin von Turn und Taxis. Die war gerade in Afrika, da hat sie ja auch in Kenia ihren Lebensmittelpunkt, unter anderem neben Regensburg. Und sie ist wirklich eine Persönlichkeit, die aus ihrer Seele in keinerlei Weise irgendwie eine Frage noch offen lassen will. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verrannt in der Formulierung. Auf jeden Fall spricht sie Klartext, das wird sie auch in dem Interview machen. Und sie spricht über die Zerstörung der Gesellschaft und sagt, genauso wie viele unserer medizinischen Experten, wir dürfen auf keinen Fall Angst haben. Wir müssen aus der Angst raus und müssen uns mutig entgegenstellen, lieber einmal mehr Nein sagen. Somit können wir auch in unserem Umfeld als Vorbild dienen bei denen, die es gerne sagen würden, aber sich nicht trauen. Aber wenn es dann eine starke Persönlichkeit macht, dann folgen doch auch immer wieder Menschen und machen es ebenso. Also eben auch der Aufruf raus aus der Angst, egal was hier angekündigt wird.
Und vor allem ist dabei ganz wichtig, gerade wir, die reifere Generationen, sind jetzt am wichtigsten. Nur wir, die noch die alte Welt der relativen Freiheit erleben konnten, die wissen, was es bedeutet, eigenverantwortlich noch halbwegs leben zu dürfen. Wir sind diejenigen, die das Ruder noch rumreißen können. Die junge Generation von Kindern und vielen Jugendlichen sind zu großen Mengen dermaßen indoktriniert worden, dass sie das gar nicht mehr könnten. Diese jungen Menschen sind aber in wenigen Jahren diejenigen, die die Geschicke der Staaten leiten werden. Und mir wird da wirklich mit Angst und Bang Sorge, wenn ich sehe, dass da viele junge Leute indoktriniert, ich sehe diese Gesichter teilweise mit aufgerissenen Augen, wenn sie über den Klimawandel sprechen, tatsächlich von der Angst fast in den Wahn getrieben. Und wenn die irgendwann an der Macht sind, dann weiß ich nicht, zu welchen Entscheidungen sie fähig sind. Also die alte Generation, die Älteren, gerade die Babyboomer, haben jetzt die Möglichkeit, ihre Trägheitsfehler der vergangenen Jahrzehnte, und ich bin dabei, ich gehöre dazu, die wieder gut zu machen, indem sie jetzt innerlich aufstehen.
So ähnlich hat sich übrigens die Fürstin auch geäußert gestern. Und hat gesagt, sie sieht ihre Mission wirklich in der Aufklärung nicht aufzuhören. Und sie spricht eben auch davon, dass vieles auch falsch gemacht wurde und von uns vielleicht auch zum Teil mitgetragen wurde, ohne Widerspruch. Und damit der sogenannte Zeitgeist verändert wurde, den doch alle wir mitverändert haben, durch fehlenden Widerspruch, durch fehlendes klares Auftreten, durch ein klares, lautes Nein.
Ich habe das selber bei mir am eigenen Leibe erfahren. Man ist dann mit seiner Karriere beschäftigt, mit seinem Beruf beschäftigt, mit seinen Aufgaben beschäftigt, von morgens bis abends im Gang. Wenn man dann Feierabend hat, durchdenkt man ja auch in der Feierabendzeit noch viele Dinge durch. Und man vertraute darauf, dass die Systeme des Staates wie Schule, Bildung und so weiter vernünftig im Interesse der Kinder agieren. Und mir ist es auch irgendwie völlig entgangen und ich schäme mich heute dafür, als ich meine Firmengeschichte aufgegeben habe, bin dann in die Ruhe gekommen und habe dann ganz intensiv die Dinge erst einmal erforscht. Deshalb bin ich keiner, der jetzt auf andere zeigt und sagt, du machst ja nichts, sondern ich versuche nur anzutippen und zu sagen, denk drüber nach, früh genug. Und wenn man jetzt aber, und die geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt in die Rentenphase, in die ruhigere Phase, wo sie auch ihr Leben rückwirkend nachdurchdenken können, wir sind aber noch immer in der Kraft. Und diese Kraft können wir jetzt nutzen, wirklich mit voller Kraft eben halt gegen diesen Wahnsinn vorzugehen. Ich war erschrocken, als ich irgendwie in den Ruhestand ging, wie die Welt sich verändert hatte, weil die Veränderung habe ich selbst gar nicht bewusst wahrgenommen.
Tja, ja. Zum Glück bist du noch wach geworden. Aber du warst ja in anderen Themen immer schon dabei. Man kann vielleicht auch, wenn man jung ist, nicht alle Themen abblicken oder durchblicken und abdecken. Und deswegen ist auch hier eine ständige Entwicklung für jedermann der wichtigste Weg. Also auch, was die Themenerschließung angeht. Bei mir ging es ja auch los mit der Mutter-Kind-Beziehung, mit der Zerstörung der Familie. Und inzwischen, meine Güte, über was diskutieren wir hier alles?
Das stimmt. Also wissenschaftlich lassen sich die Sachen ja auch relativ nachweisen. Da war ich zum Beispiel auch relativ nah dabei. Aber die wirklichen Auswirkungen auf die Psyche, auf diese Indoktrinierung der Menschen, wie man dann eben halt Wissenschaft überhaupt nicht mehr hat, sondern quasi nur noch zu beweisen hat, was die Politik vorgibt, die Wissenschaft eingekauft wurde, all diese Dinge, die sind dann eben halt doch an mir vorbeigegangen.
Ich möchte mal in diesen Aufsatz von Julian Reichelt nochmal hineinlesen, aus dem wir vorhin schon kurz zitiert hatten, was er über Olaf Scholz gesagt hat. Die Überschrift seines Artikels lautet: Der Kampf, der wirklich in unserem Land tobt. Wahnsinn gegen Vernunft. Und da heißt es, unser Land ist verrückt geworden. Wenn Sie noch daran zweifeln, machen Sie einfach 5 Minuten lang die Nachrichten an. Sie werden dort auf jeden Fall eine fiebrige Meldung hören, die jedem vernünftigen Menschen als verrückt erscheinen muss. Sie werden hören, was nun jeder tun muss, wozu sich nun jeder zu bekennen, wie nun jede Haltung zu zeigen hat, was jeder sagen und niemand denken sollte. Und damit meint er natürlich jetzt diese massenhaften Aufrufe aller möglichen Institutionen zu den Demonstrationen gegen rechts. Und Julian Reichelt sagt, die größte Schlacht in unserem Land tobt nicht zwischen linken und rechten Bürgern, zwischen den Progressiven und den Konservativen. Vermutlich sitzen in Millionen Familien sogar AfD- und Grünen-Wähler ganz friedlich miteinander beim Abendbrot. Sie diskutieren vermutlich, sicher auch hitzig, aber ohne zu skandieren, dass der eine den anderen hasst. Ohne dass die Tochter den Vater vom Essen ausschließen will, weil er ihr zu rechts ist. Oder ohne dass die Mutter den Sohn rauswirft, weil er links ist und gendert. Und Reichelt sagt, vernünftige Menschen sind immer noch die größte Mehrheit, die dieses Land hat. Vernünftige Menschen demonstrieren nicht gegeneinander, weil der eine die Migration und der andere den Klimawandel fürchtet. Sie reden stattdessen miteinander, überall und jeden Tag, und respektieren die Meinung des anderen. Und dann schlussfolgert er und sagt, die größte Schlacht in unserem Land tobt zwischen Vernunft und Wahnsinn, zwischen Ideologie und gesundem Menschenverstand. Ein kreuzbraves, grundvernünftiges, konsensliebendes, fleißiges und politisch eigentlich staublangweiliges Land ist irgendwie in die Hände von Ideologen gefallen, die von uns oder die uns von den Rändern her zermalmen, obwohl die Mehrheit der Menschen das gar nicht will. Und die Ränder dominieren ein Land, das die Mitte liebt und seine politischen Helden, ob Kohl oder Schmidt, immer genau dort gefunden hat. Die Linksgrünen würden Helmut Schmidt heute als rechtsextrem einstufen. Er sagt, es tut mir leid, aber das ist schlicht verrückt.
Ja, es ist ja auch verrückt. Also dieser Friedenswille in den sozialen Gefügen wie in einem Dorf oder in einer Familie oder in einer Sippe. Sippe ist ein unglaublich schöner Begriff der großgefassten Familie. Heute schon fast ein Schimpfwort. Das ist ja vielleicht eine Sippe. Da ist man ja auf Frieden bemüht, wenn man halbwegs noch vernünftig tickt. Auch da gibt es Streit und Stress. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. Wenn wir mit diesen Vernunft Gedanken kommen und versuchen, das auf ein Staatsgefüge zu übertragen, dann müssten wir ja davon ausgehen, dass sie daran Interesse haben, dass die Menschen in Frieden miteinander geht. Das Gegenteil ist der Fall. Die Parteien haben ja die Aufgabe, durch das Parzellieren, nämlich in Einzelteile aufzulegen, im Prinzip die Menschen zu zerspalten. Und das ist ja der eigentliche Punkt. Es geht ja nicht darum, dass der Mensch hier versagt im Sinne von, er kriegt es nicht hin, sondern dass da eine hohe Energie drin ist, die genau dafür sorgt, dass diese Spaltung läuft. Und wenn die Menschen sich das immer mehr bewusst machen, können sie auch dagegen angehen und dann laufen die ins Leere in dem System.
Ja, und das geht natürlich nicht so einfach, dass plötzlich das System das merkt, ui, da kippt gerade was, dann die Menschen zum Umdenken bringen kann, schon gar nicht mit den bisherigen Methoden. Also was muss man machen? Man muss sich Unterstützung suchen, die man hoch bezahlt und die man infiltriert, um ja eben die Meinung zu ändern, eine Art Gehirnwäsche vorzunehmen und die Leute auf Kurs zu bringen. Und da hat Reitschuster heute wieder eine hervorragende Recherche veröffentlicht, nämlich da geht es wieder um das Netzwerk, um Korrektiv, das eben alles bekämpft, was rechts ist. Und da sind ein paar Informationen drin. Ihr wisst, wir haben hier schon öfter über Korrektiv auch gesprochen. Du hast da ja auch ein paar ganz spannende Zusammenhänge, wie die Geld generieren durch suspekte Immobiliengeschäfte und so weiter, herausgefunden. Bei Reitschuster ist es ein Gastbeitrag von Colin McMahon oder McMahon. Und da heißt es, die Enthüllungen der steuerfinanzierten Medienlobbyisten von Korrektiv entpuppen sich als organisierte Kampagne, um alles zu bekämpfen, was rechts ist. Übrigens inklusive CSU und inklusive der Werteunion. Die Veranstalterin der Demo in München zum Beispiel, die heißt Lisa Pöttinger, die erweist sich als Aktivistin der linksextremen Klimaterroristen Extinction Rebellion, Teil desselben Greichen- und Agora-finanzierten linken NGO-Netzwerks, zu dem auch Korrektiv gehört. Und Korrektiv, darüber haben wir hier gesprochen, seit wann gibt es die? Die wurden 2013, also vor gut 10 Jahren, gegründet von einem David Schraven, der heute immer noch der ganzen Sache vorsteht. Da gab es 3 Millionen Euro von der Brost-Stiftung. Und diese Brost-Stiftung hat zuvor bei der Funke Mediengruppe das Rechercheressort geleitet. Beide stehen der SPD nahe. Und da war zum Beispiel auch von 2000, also in dieser Bross-Stiftung, war von 2002 bis 2012 Schröder Kanzleramtsminister Bodo Hombach Geschäftsführer der WAZ-Gruppe und ist seit 2011 Vorstand dieser Bross-Stiftung. Seinen Posten als Vorsitzender des Ethikrates von Correctiv, also Correctiv hat auch einen Ethikrat, den hat er Mitte 2016 wieder aufgegeben, als seine Interessenskonflikte öffentlich wurden. Andreas Correctiv ist ja auch bezahlt von der Soros-Stiftung, Open Society Foundation, ebenso fließen da Gelder von großen anderen NGOs herein. Und das sind diejenigen, die jetzt eben auch nicht nur Faktenfeinder, Fuchs ähnlich versuchen, Zusammenhänge herzustellen, die gar nicht herzustellen sind, um Meldungen aus freien Medien zu widerlegen, sondern sie schüren jetzt hier auch mit Hass und Hetze.
Ja, natürlich. Also wir wissen ja lange, dass Correctiv eine linke Aktivistengruppe ist, die auch mit charakterlich geeigneten Personen bestückt ist in der Geschäftsführung, namentlich David Schraven. Da geht es ja um eine sogenannte gemeinnützige Organisation, die von der Bross-Stiftung durchfinanziert wurde und eben halt von den ganzen anderen linken NGOs, die das durchfinanziert haben. Das ist eine Organisation unter falscher Flagge. Weil sie stellen sich hin und sagen, wir werden quasi als eine Art objektive Instanz die Nachrichtenlage überprüfen, stimmt das auch alles so? Und wenn das natürlich von einer linksextremistischen Gruppe dann letztendlich ganz stark beeinflusst wird, dann ist das alles andere als objektiv, sondern das ist auf die unobjektive Berichterstattung der Massenmedien quasi noch ein Turbo mit eingebaut, um das nochmal zu bestätigen. Das ist ja das ganze durchschaubare Spiel. Und da David Schraven, der ja auch schon mit der Staatsanwaltschaft zu tun hatte, und zwar sehr ernst, weil da Gelder aus seiner gemeinnützigen Organisation zweckentfremdet wurde, wo da offensichtliche private Darlehen gemacht wurden, wodurch dann Kneipen und Gaststätten im Prinzip entwickelt und auch finanziert wurden. Eva guckt gerade erstaunt, aber ich weiß genau, was ich sage. Ich kenne nämlich die Zahlen, Daten und Fakten da ganz genau. Das sind eben halt die Dinge, die im Raum standen, und da hat die Staatsanwaltschaft schon ganz deutlich auch mal nachgeprüft und da einige Mängel eben halt aufgedeckt. Mit anderen Worten, das ist eine ziemlich klare Struktur von passenden Persönlichkeiten in einer Organisation, die unter falscher Flagge operiert.
Ich würde die mal als umstritten einordnen wollen, weil das machen die umgekehrt ja auch immer wieder, dass jemand als umstritten gilt, wenn er Kritik übt an irgendetwas. Also du kannst ja noch froh sein, wenn du als umstritten eingeordnet und nicht als rechtsradikal eingeordnet wirst oder extrem. Also auf jeden Fall zeichnet Reitschuster hier mal nach, wie die Entwicklung eigentlich von solchen sogenannten Faktenfeindern oder Korrektoren gelaufen ist. Er sagt nach der Brexit-Abstimmung und dem Wahlsieg von Donald Trump 2016 sowie dem Einzug der AfD in den Bundestag 2017 begann sich im Westen ein Netzwerk aus Zensur-NGOs zu organisieren, das angebliche Desinformation und Fake News bekämpfen sollte. Das Votum der Briten gegen die EU und der Triumph des America First Präsidenten Donald Trump wurden dabei als das Ergebnis geheimer Machenschaften der Russen und Firmen wie zum Beispiel Cambridge Analytica darstellt. Und dann gab es Untersuchungen, zum Beispiel gab es eine dreijährige Untersuchung des britischen Information Commissioners, der keinerlei Hinweise auf eine Einflussnahme Russlands oder Cambridge auf die Brexit-Abstimmung feststellen konnte. Dieser Vorwurf, russische Wahlmanipulation, habe erst den Wahlsieg Donald Trumps möglich gemacht, wurde nach 2,5 Jahren Untersuchung durch die Kommission des Sonderermittlers Robert Mueller oder Mueller, sagen die ja, widerlegt. Und also ganz klar unterm Strich, es gab solche Einflussnahmen nicht.
Naja, also das entspricht eben halt auch wieder diesen typischen Narrativen, dass man das brauchte. Und jetzt fliegt es im Nachhinein auf. Entscheidend ist natürlich auch bei der Sache, dass die Argumente, wenn sie dann frisch sind, auch wenn sie falsch sind, natürlich in die Köpfe der Menschen reingezimmert werden. Und wenn es dann anschließend sich als falsch herausstellt, dann spielt es keine große Rolle mehr. Ich erinnere daran, dass im letzten Jahr, im Dezember, glaube ich, erzählt wurde, Frau Weidel, da gäbe es angebliche Plagiatsvorwürfe wegen ihrer Doktorarbeit, die völlig erst aus der Luft gegriffen waren und erfunden waren. Und dann gab es ein angebliches Verfahren oder es gab ein Verfahren. Dieses Verfahren hat dann dazu geführt, dass an diesen ganzen Vorwürfen nichts dran ist, haltlose Diffamierung im Prinzip. Darüber hat dann aber beispielsweise die Tagesschau nicht mehr berichtet, dass es widerlegt wurde, während sie einen besonderen Bericht nochmal gebracht hatten darüber, als es im Raum stand, dass sie es hätte können, also ein Plagiatsvorwurf ihre Doktorarbeit also quasi gefälscht hat. Das sind die Methoden eben halt dieses neuen Feudalismus.
Ja, und das waren so die, ich komme hier nochmal drauf zurück, auf diese Zeitentwicklung. Schließlich war es so, dass sich aus diesen ganzen Eingriffen auch in die sozialen Netzwerke bei Facebook, bei Twitter damals und so weiter, YouTube, Google, dass da mehr und mehr natürlich auch politisch dann die Dinge in Angriff genommen wurden. Daraus, schreibt Reitschuster, ging in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hervor, das die Internetfirmen zwang, eine durch künstliche Intelligenz gestützte Social-Media-Zensur einzuführen. Und dieselben Mitarbeiter von Außenministerium oder Pentagon in den USA nutzten dann ihre eigenen Kontakte in der Regierung, um staatliche Förderungen und Aufträge für dieselben NGOs zu beschaffen. Und schließlich wechselten sie alle in diese Technologieunternehmen über, um dort weiterhin die Wahrheitsrichtlinien festzulegen. Und in Deutschland ist es so, Korrektiv bildete zusammen mit der Amadeo-Antonio-Stiftung die Keimzelle des deutschen Zensurkomplexes, so Reitschuster, mit dem Regierung und Geheimdienste die Opposition bekämpfen. Also das Ganze ist viel hochpolitischer angesiedelt und orchestriert, als es dem einen oder anderen vielleicht klar ist, weil man denkt vielleicht, ach ja, die muckeln da so vor sich hin. Nee, das ist schon ein Riesennetzwerk. Und hier heißt es, bereits 2015 gründete die EaststratCom Task Force des EU-Außenministeriums mit 11 Millionen Euro pro Jahr die EU versus Disinfo, um wörtlich russische Desinformation in Europa zu bekämpfen. Und auch zur Bundestagswahl 2017 hat diese EU versus Disinfo mit Korrektiv zusammengearbeitet, dem ARD Faktenfinder und Facebook, um verdächtige Inhalte zu melden.
Ja, und das ist dieser Moloch, der sich da insgesamt auftut. Für mich ist interessant bei der Sache, dass diese ganzen Daten auf dem Tisch liegen, elektronisch auch veröffentlicht wurden. Ich immer wieder nur empfehlen kann, druckt euch bestimmte Berichte auch aus, dass sie auch im Falle eines Abschaltens des Internets, um es mal ein bisschen unsachverständlich auszudrücken, dass man dann die Möglichkeit hat, auch auf bestimmte Schriftformen zurückzugreifen. Das halte ich für wirklich wichtig, denn das ist der Unterschied zu früher. Früher konnte man eben halt wirklich Daten vernichten durch Bücherverbrennung und so weiter. Heute gibt es so viele Festplatten, USB-Sticks und so weiter, da kann man das nicht mehr so schnell weghauen. Und das ist der Unterschied.
Ja, und vor den nächsten Wahlen möchte Korrektiv in Deutschland natürlich die Überwachungsinfrastruktur noch früher aufbauen, heißt es. Da es immer noch etwa 1,5 Monate dauerte, wurde die Untersuchung strategisch angegangen. Also das heißt, auch jetzt sind die natürlich kräftig dabei, Andreas, wenn es auch um diese ganzen Demonstrationen gegen rechts geht. Wer daran Kritik übt, wer da hineinleuchtet, der wird sofort gnadenlos auseinandergenommen. Und ebenso Schulter an Schulter die Amadeo-Antonio-Stiftung. Und außerdem gibt es jetzt gerade, und das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig, die große Kampagnenorganisation Campact. Das ist eine Soros-Dachorganisation in Deutschland. Und die sorgten zusammen mit Fridays for Future, mit der letzten Generation, mit Extinction Rebellion, mit dem vom Verfassungsschutz beobachteten Bund deutscher Antifaschisten, der Linksjugend, der Grünen Jugend, den Jungsozialisten und Verdi für die Mobilisierung auf der Straße. Und laut Wissenschaftlichem Dienst des Deutschen Bundestages sind Empfänger öffentlicher Gelder, viele gehören dazu, an das parteipolitische Neutralitätsgebot gebunden. Dem Bund ist im Rahmen des Gebotes der Chancengleichheit der politischen Parteien eine Förderung parteipolitisch in ihrem Sinne agierender Dritter untersagt. Also der Status der Gemeinnützigkeit, du hast es gerade schon gesagt, den Korrektiv innehat, der ist außerdem laut wissenschaftlichem Dienst zu versagen, wenn die Körperschaft ausschließlich oder überwiegend einen politischen Zweck verfolgt.
Naja, das ist genau die Situation, die wir ja auch in vielen Bereichen haben. Und hier kommt das Problem der Rechtsstaatlichkeit ins Spiel. Warum haben Sie den gemeinnützigen Status eigentlich noch? Das kann doch nicht sein. Das ist genauso, wie ich gestern mit Herrn Professor Ruppert gesprochen habe, an diesem Telefon bezüglich unseres Gespräches für den Kongress, wo wir im März drüber sprechen werden. Da gab es 1976 ein Abkommen in Deutschland, dass zum Beispiel die Schulen niemals in irgendeiner Form subjektive oder indoktrinierende Maßnahmen durchführen dürfen, weil das gegen die demokratischen Prinzipien verstößt. Die gesamten heute Schulsysteme verstoßen komplett gegen die bestehende Rechtsordnung, nicht nur gegen das Grundgesetz, sondern eben halt auch gegen die Rechtsstaatlichkeit an sich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und je weiter man das aushöhlt, desto mehr, ich meine, wir sagen zwar, es ist noch ein Rechtsstaat, irgendeiner hat das gestern gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, das war in der Weltwoche, der Herr, wie heißt er nochmal von der Weltwoche?
Roger Köppel.
Und wir sagen, wir haben einen Rechtsstaat. Das kann man vergleichen als Metapher mit einem Auto. Wenn ich ein Auto habe, dann ist es ein Auto. Wenn ich den Rückspiegel wegtrete oder beispielsweise eine Scheibe einschlage oder jetzt eben halt einen großen Hammer nehme und überall Beulen reinschlage, dann ist es immer noch ein Auto. Aber wenn wir das mal versuchen zu übertragen auf den Rechtsstaat, ich kann ihn natürlich Rechtsstaat nennen, aber wenn ich ihn dermaßen wegdemoliere, wie das gerade stattfindet, dann kann man zwar immer noch erkennen, dass es ein Rechtsstaat ist, aber real ist es schon längst keiner mehr.
Dankeschön für diese Einordnung, ihr Lieben. Wenn ihr aufgefordert werdet, bei einer Demonstration mitzumachen, ob es für die Bauern und Landwirte oder die Handwerker ist oder ob es gegen rechts ist, bevor ihr eine Entscheidung trefft, prüft bitte den Sachverhalt und prüft in eurem Inneren, was euch die wichtigsten und nächsten Ziele sind. Andreas, letzte Meldung heute. Die EU plant, Reparaturen an Autos, die 15 Jahre oder älter sind, zu verbieten. Das ist eine Meldung von Blackout News. Und da heißt es, dass die EU darüber nachdenkt, eben die Reparaturen an diesen älteren Autos zu beschränken oder sogar zu verbieten. Das könnte bedeuten, dass größere Reparaturen einfach nicht mehr erlaubt wären. Und man spricht davon, dass das vielleicht als Abfallfahrzeug klassifiziert werden sollte, so ein 15 Jahre oder älteres Auto. Und das bedeutet, dass zum Beispiel Reparaturen, die als größere Reparaturen definiert werden, nicht mehr erlaubt wären. Das führt natürlich zu Unsicherheit bei Liebhabern von alten, klassischen Autos. Und weil keiner weiß, könnte mein Auto davon betroffen sein?
Nicht nur das. Wenn ich ein altes Auto habe, ich nehme mal einen amerikanischen Cadillac beispielsweise aus den 60er Jahren, mit dem ich fahre, der von mir aus 20 Liter Benzin sogar verbraucht auf 100 Kilometer, dann ist er insgesamt sogar in der CO2-Emissionsthematik, das ist ja das Thema, was absurd ist, aber das gilt ja immer voranzustellen, immer noch günstiger als der günstigste Elektrowagen, der gerade neu gebaut wird. Oder eben halt auch Autos mit geringsten Benzinverbräuchen, weil alleine der Bau eines solchen Fahrzeugs, eines Neufahrzeugs, eine enorme Emission verursacht, aber nicht nur CO2, das ist ja kein Schadstoff, sondern auch die gesamte Verschmutzung, der gesamte Müll, der letztendlich produziert wird, die Rohstoffe, die verbraucht werden. Das heißt, das ist ein Anti-Umweltgesetz, so etwas zu tun. Das Günstigste, was es gibt, das haben unsere Großeltern schon gewusst, ist, dass man ein Ding, welches man braucht, ein Konsumgut, gebraucht oder verbraucht, so lange zu nutzen, wie nur irgend möglich. Besser kann man nicht sparen und vor allem auch nicht die Ressourcen und die Umwelt schonen. Daran sieht man, dass diese gesamte Klimadebatte und Umweltdebatte eine einzige Lüge ist, die vorgeschoben ist, um das System zu schützen.
CO2-Emissionen, das ist ja die Totschlagskeule im Moment weltweit geworden. Da gibt es ja auch einen Ausschnitt, den man gucken kann von einer WEF-Podiumsdiskussion, die jetzt stattgefunden hat, als die in Davos die hohen Herrschaften zusammengekommen sind per Jet und so weiter. Und da hat der Redner, das war der Schweizer Banker Hubert Keller, da hat er in seiner Rede den Menschen mit folgender Aussage sogar, halt dich fest jetzt, Andreas, es wird dich tief ins Mark treffen, den Kaffeekonsum madig machen wollte. Er hat wörtlich gesagt, und das meldet hier Report 24, der Kaffee, den wir alle trinken, emittiert zwischen 15 und 20 Tonnen CO2 pro Tonne Kaffee. Jedes Mal, wenn wir Kaffee trinken, setzen wir im Grunde genommen CO2 in die Atmosphäre frei.
Ja, da bin ich aber wirklich ganz erschrocken darüber. Und ausatmen sollten wir in Zukunft auch nicht mehr, denn das setzt auch CO2 frei. Wir merken, wir sind in einem völligen Irrenhaus gelandet, wo also der Schwachsinn, also im Sinne schwach, der Schwachsinn regiert und jede Form von Vernunft rausgenommen wird. Man fragt sich, wie man solche Manager und solche Leute, die so etwas sagen, überhaupt kaufen kann. Und wo kriegt man die und was kosten die eigentlich?
Du, der gehört da zum WEF und hatte auch die Position als Agenda-Contributor. Und da musst du erst mal hinkommen. Was machst du denn jetzt?
Ich koche jetzt einen Kaffee.
Wir trinken Kaffee.
Ein CO2-Kaffee, ganz lecker.
Macht's gut, bis später zum Abendgebet.